Heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wichtig es ist, als Christ zielbewusst zu leben. Außerdem wird uns der heutige Predigttext lehren, dass wir nicht nur gegenüber den Glaubensgeschwistern, wie wir das in den letzten Wochen gehört haben, sondern auch gegenüber ungläubigen und unerlösten Menschen barmherzig sein sollen. Selbst wenn sie uns, unseren Glauben oder den Herrn Jesus ablehnen und verachten, sind Stolz, Überheblichkeit oder irgendwelche Rachegedanken völlig fehl am Platz. Denn solche Reaktionen oder Einstellungen widersprechen dem Willen Gottes und werden vom Herrn Jesus, wie wir auch hören werden, sehr streng und ernstlich unterbunden. Wir hören das in dem Predigttext, der heute dran ist, und das wäre Lukas 9, Vers 51 bis 56. Die Überschrift hier in der Schlachterbibel lautet Jesus in Samaria. Lukas 9, 51 bis 56. Das könnt ihr aufschlagen, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt. Und dort steht: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Erstens, zielbewusst leben, habe deine Ziele im Blick. Der Herr Jesus, der wird uns hier vom Wort Gottes als sehr entschlossen vorgestellt. Wir haben das gehört in Vers 51, da steht: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen und so weiter. Wozu war Jesus fest entschlossen, fragen wir. Er war fest entschlossen, den Weg zu gehen, zu dem ihn der himmlische Vater bestimmt hatte, nämlich das Erlösungswerk zu vollbringen auf Golgatha in Jerusalem. Und dann natürlich auch der Erste zu sein in der Auferstehung und in die himmlische Heimat zurückzukehren zur Rechten des Vaters. Das war sein Ziel und dazu war er fest entschlossen. Der Evangelist Lukas stellt seinen Lesern und damit auch uns, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, diese ganze letzte Etappe, die jetzt ab Lukas 9 vor uns steht, diese Etappe des Wirkens Jesu, als eine einzige lange Reise nach Jerusalem vor, inklusive aller Schleifen in andere Gebiete, die Jesus dann noch kurz unternommen hat. Aber letztendlich war es eine Reise auf dieses eine große, letztendliche Ziel hin, nämlich Leiden und Sterben anstelle der Sünder und Eingang in die Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Und später, nach seiner Auferstehung, hat er es ja auch den Emmaus-Jüngern gesagt und hat es dann so ausgedrückt: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Lukas 24. Dieses göttliche Muss zeigt uns, wie klar, wie unwiderruflich der Weg nach Golgatha und später in den Himmel war. Das war ein göttliches Muss, das musste so geschehen. Es war Gottes souveräner, ewiger Liebesratschluss. Und es war deswegen auch dieses große, unverrückbare, göttliche Ziel, das über dem ganzen Leben und auch erst recht über der öffentlichen Wirksamkeit unseres Herrn Jesus stand. Dieses Erleiden der gerechten Strafe Gottes an unserer Statt und dieses Eingehen als Auferstandener in die Herrlichkeit Gottes. Wir werden in den nächsten Wochen durch die Predigten, auch Monaten sicherlich, hören, wie viel der Herr Jesus da noch getan hat in dieser letzten Etappe. was er alles noch gesagt hat, wie viel er erlebt hat. Doch bei all dem hat er dieses eine Ziel nie aus den Augen verloren. Dieses festgelegte Ziel vom Vater. Und er hat natürlich sein Leben nach dieser Sendung ausgerichtet. Es war ein Leben, das sich an Gottes Zielen orientiert. Und das erkennen wir auch schon bei den Glaubensvätern im Alten Testament, bei den Patriarchen, wie man sie auch nennt. Wir können das interessanterweise am besten fast im Neuen Testament nachlesen, in Hebräer 11, wo diese ganzen Glaubensväter so schlaglichtartig aufgeführt werden. Diese Heiligen des Alten Testaments, die lebten nach dem Motto: Herr, du bist mein Ziel. Der Himmel, das ist meine wahre Heimat. Und in Hebräer 11, Vers 14, da steht geschrieben, dass sie sich als Pilger auf dieser Welt verstanden. Als Pilger, die ihr himmlisches Vaterland gesucht haben.
Gut. Fällst du dich da drauf? Vorstellen?
Ah, ja. Da waren wahrscheinlich Schwierigkeiten zum Verstehen. Ich hoffe, es funktioniert. Sie haben sich als Pilger verstanden, die ihr himmlisches Vaterland gesucht haben, das Gott für sie bereitet hat. Und das war ihr Ziel, auf das sie hingelebt haben. Ihr großes Ziel. Und deswegen die Frage, auf welches Ziel hin lebst du eigentlich? Hast du deine Ziele noch im Blick? Welches würdest du sagen, ist das Hauptziel, das der Herr dir gesteckt hat, für dessen Erreichen er auch sorgen wird? Ist es die himmlische Heimat? Die Tatsache, dass der Herr dich aus seiner Gnade heraus zu seinem Erben gemacht hat? Hast du das Ziel vor Augen, dass der Herr dich immer mehr auch in sein Bild umgestalten will? Das ist so ein anderes, ganz großes Ziel. Du sollst umgestaltet werden in sein Bild. Deine Lebenspraxis soll mehr und mehr geheiligt werden. Ist dir auch bewusst, dass der Herr Jesus mit deinem Dienen in seinem Leib, in seiner Gemeinde plant? Das ist auch ein Ziel. Du bist Mitarbeiter Gottes, wenn du sein Kind bist. Wie konsequent verfolgst du diese Ziele? Eher nebenbei? Oder bist du davon ergriffen, gepackt? Jagst du ihnen vielleicht sogar nach, wie es Paulus einmal ausgedrückt hat? Ich jage diesem Ziel nach. Wie ein Sprinter. Bestimmt das Ziel, einmal Jesus von Angesicht gegenüberzustehen, dein Denken und Handeln? Wonach strecken wir uns aus? Kennen wir unsere Berufung in Jesus, die von Gott verheißene Ziellinie unseres Lebenslaufes? Hören wir einmal auf Paulus, wie schon angesprochen, und seine zielorientierte Lebenseinstellung. Ich lese das mal in der neuen evangelistischen Übersetzung vor, Philipper, Brief, Kapitel 3, 12 bis 14, ein bekannter Abschnitt. Und dort schreibt Paulus den Philippern: Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Wahrscheinlich wäre es eines der Lieblingslieder des Paulus gewesen, wenn es damals schon existiert hätte: Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Möglicherweise ist es auch nach diesem Bibeltext geschrieben worden. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last, bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue, im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Denken wir auch mal an den Knecht Abrahams. Der Knecht Abrahams, der sollte für den Isaak eine Frau aussuchen. Und er hatte sie in dem Mädchen Rebekka gefunden. 1. Mose 24. Er ließ sich aber von der Familie nicht zu einem längeren Aufenthalt überreden dort. Denn die haben ihn bequatscht und gesagt: Bleib noch da, am besten 10 Tage. Aber Ihm war irgendwie sein klarer Auftrag und sein klares Ziel bewusst. Er wusste, wenn ich das Mädchen habe, mein Auftrag ist, mit ihm zurück zu meinem Herrn, das war damals der Abraham, und diese Frau dort bei Isaak abzuliefern. Dieser Auftrag mit dem Ziel, die Braut nach Hause zu bringen, war dem Knecht heilig. Das war sein Ziel. Er wollte sich deshalb nicht verzetteln. Er wollte schnellstmöglich zu seinem Herrn zurück. Er wollte den Auftrag zu Ende bringen und sich von diesem eigentlichen Ziel nicht unnötig ablenken lassen. Und deswegen sagte er, 1. Mose 24, 56, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Das ist mein Ziel. Nicht hier noch 10 Tage ne, bei Bratwurst und Bier sitzen. Das ist nicht mein Ziel. Damit will ich aber nicht sagen, dass es verkehrt ist, Bratwürste zu essen und Bier zu trinken. Aber in dem Falle wären die 10 Tage einfach nicht dran gewesen. Das war ihm klar. Haltet mich nicht auf. Und von diesem Knecht können wir lernen, dass zielbewusstes Leben Konsequenzen hat. Wir können lernen, das abzulegen oder zu umgehen, was uns beim Erreichen der Ziele Gottes hinderlich sein würde. Und das Gegenstück ist natürlich zu überlegen, was denn zur Laufstrecke auf das Ziel im Positiven dazugehört. Das ist ja auch wichtig. Das Bild ist ja ein Läufer. Vielleicht ein Langstreckenläufer, dieses Bild, was Paulus mehrfach verwendet in der Schrift. Denken wir mal an einen Langstreckenläufer, vielleicht 5000 Meter Hürden. Zum Beispiel ein Wintermantel, wenn der Lauf im Winter stattfindet, den er am Anfang anhat, um sich zu wärmen. Unnötiges Gepäck oder ein Regenschirm, den muss er am Start zurücklassen, denn so kann er nicht gewinnen. Und wir haben, denke ich, alle noch nie im Fernsehen bei einer Sportveranstaltung so einen Läufer gesehen, im Wintermantel mit Regenschirm. Obwohl das nützliche Dinge sind. Aber es schränkt die Bewegung ein, das ist zusätzliches Gewicht. Und das geht nicht. Das muss abgelegt werden. Und auf der anderen Seite würde der Läufer aber unbedingt auch die passende Sportkleidung anziehen, die passenden Schuhe. Und mit diesen Schuhen geht es auch nicht. Kann damit zwar laufen, aber ich werde nicht gewinnen können. Das heißt, er muss auch diese Dinge im Positiven anziehen oder annehmen, die nützlich und wichtig sind, um eben die Ziellinie zu erreichen. Ein Leben, in dem man nach Gottes Zielen fragt, hat immer Konsequenzen. Es ist ein Leben mit Profil, mit geistlichem Profil. Und dieses Leben, das hinterlässt dann auch geistliche Spuren, Spuren, die Gott bezeugen, Spuren, denen sogar andere dann folgen können. Überprüfe einmal, was deine Lebensziele sind, die großen und die kleineren. Kannst du das Hauptziel für dich als Gotteskind benennen? Das Hauptziel, das dir die entscheidende Richtung auch gibt in deinem Leben? Und folgst du ebenso auch untergeordneten, individuellen Zielen für deine einzelnen Lebensbereiche? Das ist ja auch vieles, was wir in der Bibel dazu finden. Gute Vorgaben, die Gott uns macht. Und vieles dürfen wir auch mit Hilfe des Heiligen Geistes erkennen und uns danach richten. Dass wir nicht so aufs Geratewohl leben. Ist der Himmel dein Ziel? Gehen wir mal wieder zu dem Globalziel. Ist der Himmel dein Ziel? Mögliche Konsequenzen wären dann die Folgefragen: Welche Last, die ich mit mir herumschleppe, passt nicht zu diesem Ziel? Oder welche Sünde, in die ich verstrickt bin, verdunkelt dieses Ziel? Himmel. Verwischt die Spuren eher, entheiligt sie vielleicht. Lasst uns überprüfen, was unsere Lebensziele sind. Wie gesagt, die großen und die kleinen. Es hat immer Konsequenzen. Und auch wenn die Schrift uns Erretteten das Erreichen des wichtigsten Zieles aus Gnade zusagt und verspricht, du wirst es erreichen, weil er dafür sorgt, müssen wir trotzdem immer überlegen, auch von der Schrift her, was ist unser positiver Beitrag bei diesem Lauf? Auch wenn der Herr mir das Ziel garantiert, heißt es ja nicht, ich stehe einfach so da. Das ist nicht so. Da gibt es auch positive Beiträge, von denen ist das gar nicht abhängig, das Ziel zu erreichen. Aber das gehört dazu. Was der Herr möchte von uns im Glaubenslauf, zum Beispiel Treue oder das Ausleben selbstloser Liebe oder Gehorsamstaten oder auch Umkehr und Buße. Übrigens, vor dem Richterstuhl des Herrn Jesus, da enthält jeder zusätzlich zum ewigen Leben ja auch individuelle Belohnungen. Das sagt uns die Schrift ganz klar. Davon ist unser Heil gar nicht abhängig. Aber die Schrift sagt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Auch wir Gläubigen. Da geht es nicht um unser Heil, nochmal. Aber damit jeder das empfängt, steht 2. Korinther 5, Vers 10, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also der Herr, ist da auch so jemand wie dann bei so einem Lauf? Ne? Und da geht es dann darum, ist es Goldmedaille oder Silber oder Bronze oder Blech oder gar nichts oder Stroh oder Heu oder Holz, was verbrennt. Eine individuelle Belohnung, die davon abhängig ist, wie und mit welchem Einsatz wir unseren Glaubenslauf in dieser Welt bis zu unserem Heimgang zum Vater gelaufen sind. Was wir aus Liebe zum Herrn getan haben. Noch zwei letzte Fragen zum Thema zielbewusst leben. Ist es dein Ziel, deine weltliche Arbeit zum Beispiel an Gottes Maßstäben auszurichten? Weil das interessiert den Herrn auch. Es ist kein abgekoppelter Bereich, die weltliche Arbeit. Ist das dein Ziel, sie nach Gottes Maßstäben auszurichten, auch als Arbeit für den Herrn zu verstehen, der dich auch da hinein gerufen hat und der dein eigentlicher Arbeitgeber ist, neben dem Weltlichen oder hinter oder über dem? Und das hat Konsequenzen in die Richtung, wie ich das Ganze dann auch anpacke in meinem Beruf. Zum Beispiel werde ich dann das Gebet zum täglichen Begleiter meiner Arbeit machen. Nicht nur das Gebet eben für die Gemeinde und für Anliegen wie Mission, sondern auch das Gebet für die weltliche Arbeit. Weil es doch Arbeit ist, in die mich der Herr gestellt hat. Auf seine Hilfe vertrauen in diesem Arbeitsfeld. Ich werde auch lernen wollen, dann gewissenhaft und ehrlich bei meiner Arbeit zu sein, weil ich sie nach Gottes Maßstäben ausrichte. Ich möchte mein Bestes geben für ihn, für meinen himmlischen Arbeitgeber. Und gleichzeitig erkennen, dass der weltliche Beruf mich nicht komplett gefangen nehmen darf. Denn ich habe auch Aufträge in meiner Ehe, in meiner Familie und in meiner Gemeinde. In der Gemeinde Jesu. Oder bist du verheiratet? Dann prüfe einmal, welche Ziele du in deiner Ehe hast. Ich muss mir das selber auch sagen, denn irgendwie lebt man oft so dahin und es rutscht einem weg. Aber es ist gut, sich da mal Gedanken zu machen. Wofür bin ich da? Ich bin zum Beispiel dafür da, meinen Ehepartner bedingungslos zu lieben und anzunehmen. Willst du, Ehemann, deiner Frau dienen und sie lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Ist das dein Ziel? Es steht in Epheser 5. Und ich merke an mir selber, das rutscht mir oft irgendwie weg. Und es ist wichtig, das sich klar zu machen, weil dazu hat Gott mich in meine Ehe gestellt. Oder du, Ehefrau, ist es dein Ziel, dich deinem Mann zu unterstellen, entsprechend der Unterordnung dem Herrn Jesus gegenüber? So steht es in Epheser 5. Ordne dich unter wie dem Herrn. Ein Wahnsinnswort eigentlich. Ist das dein Ziel? Gott möchte, dass diese Ziele dein Verhalten und Handeln bestimmen. Zielbewusst leben. Und indem wir uns an diesen Zielen Gottes ausrichten, wird uns doch dann auch klar, was dann konkret in der Praxis dran ist. In der Nachfolge, was wir vielleicht ablegen müssen, was wir im Positiven dann gehorsam tun oder lernen sollen. Und das sind oft lange Prozesse, aber wichtig ist, dran zu bleiben. Aber beachten wir, dabei fallen scheinbar weltliche und alltägliche Ziele in keinster Weise unter den Tisch. Zum Beispiel hast du bestimmt auch das Ziel, finanziell vorzusorgen für dein Alter und auch für deine Kinder. Und es ist nicht so, dass das für Christen nicht okay ist. Das ist gut und das ist richtig. Jedoch manches Mal ist es so, dass sich das ein oder andere weltliche Ziel ein bisschen relativieren muss. Denn wir müssen eins wissen. All das ist zwar gut und richtig, aber es gibt einen Tag, da interessiert es niemand mehr. Da ist das alles Schutt und Asche. Aber andere Ziele, Aufträge, die bestehen dann noch. Das muss uns nur klar sein. Also richte, wie es Jesus in Vers 51 hier von ihm berichtet wurde, Mit seiner zielbewussten Reise nach Jerusalem richte deinen Blick entschlossen auf den Herrn selber, auf Jesus und auf die Ziele, die er in seinem Wort vorgibt. Orientiere dich daran. Sprich auch oftmals mit Jesus darüber. Dann bekommst du und ich, wir bekommen dann die passenden Einstellungen, die rechte Motivation für unsere praktische Nachfolge. Wir erkennen, was zu tun ist. Wie bei dem Läufer. Der begreift, wenn der Startschuss fällt, automatisch, was dran ist. Muss gar nicht mehr überlegen, mit welchem Bein fange ich jetzt an und wann muss ich den Sprung zur Hürde ansetzen. Der hat den Bewegungsablauf dann drauf und der sieht in seinem geistigen Auge die Ziellinie. Und dann geht's los. Weil er die Ziellinie sieht, macht er dann automatisch das, was dran ist. Und macht nicht Kaffeepause, wenn der Startschuss folgt, weil das nicht dran ist. Das alles ist dem Läufer wirklich klar und wie gesagt, das ist für uns auch wichtig, dass wir so vor unserem geistigen Auge auch diese geistlichen Ziellinien haben, damit wir dann erkennen, was dran ist, was unsere passende Ausrüstung ist, was die passenden Handlungen sind, um dieses Ziel zu erreichen. Also, es ist total wichtig, zielbewusst zu leben, damit wir nicht müde werden im Glaubensleben, damit wir nicht mutlos werden, damit wir mit Ausdauer gesegnet werden und siegreich sein können in dem täglichen Kampf. Abschließend dazu drei Verse aus Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, denken wir an den Wintermantel des Läufers, ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, ja, sein Angesicht auf die Herrlichkeit, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus möchte, dass wir zielbewusst leben. Zweitens, Jesus zeigt uns auch hier in diesem Bibeltext, dass wir selbst mit ablehnenden Ungläubigen barmherzig umgehen müssen. Selbst wenn sie uns und den Herrn ablehnen, barmherzig mit ihnen umgehen. Machen wir das uns noch einmal hier an dieser Situation, die in Lukas 9 berichtet wird, klar. Und dort hatten wir ja gelesen, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederkunft, seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Dann Vers 52, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Galiläa im Norden und Juda im Süden und dazwischen lag das Gebiet Samaria. Dort lebten die Samariter. Wir kennen diesen Ausdruck, zum Beispiel von dem barmherzigen Samariter. Und diese dort lebenden Samariter, die waren den Juden verhasst und umgedreht genauso. Es herrschte eine jahrhundertealte Rivalität zwischen den Samaritern und den übrigen Juden. Und das war viel, viel schlimmer als die Konkurrenz zwischen Franken und Bayern. Das ist nichts dagegen, gar nichts. Das war eine Rivalität bis aufs Blut. Woher kam das? Im Jahr 721 vor Christus, da eroberten die Assyrer das Nordreich Samaria. Denn das Israelland war in ein Nordreich und in ein Südreich schon geteilt, schon lange. Das Nordreich, namens Israel damals, wurde erobert durch die Assyrer. Und sie haben viele Bewohner ins Exil verfrachtet und haben dafür ganz viel heidnische Völker und Menschen aus allen möglichen Ländern, über die sie schon die Oberhoheit hatten, hineingeführt nach Samaria. Und diese Leute, die haben ihre Kultur und ihre Götzen mitgebracht. Und dann ergab sich eine Mischreligion. Und ihr könnt das nachlesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 17. wie sie dann angefangen haben, den Herrn zu suchen und den Götzen zu dienen und den Götzen dienten. Sie haben sich ein eigenes Heiligtum gebaut. Und der Herr geht hart mit ihnen ins Gericht, weil sie einfach so eine eigene Religion sich zusammengezimmert haben. Ein bisschen vom Herrn, ein bisschen vom Alten Testament, ein bisschen vom Baal und von dem Götzen. Und sie ließen ihre Kinder durchs Feuer gehen und sie haben schreckliche Gottlosigkeiten verübt. Und es sah alles irgendwie so fromm aus. Und wie gesagt, in diesem 2. Könige Buch Kapitel 17 ab Vers 33 wird das dann zusammenhängend so beschrieben. Diese Leute, die dort lebten, sie verehrten den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Und bis zu diesem Tag machen sie es nach der früheren Weise. Sie fürchten den Herrn nicht. Vers 41, so kam es, dass diese Völker den Herrn verehrten und zugleich ihren Götzen dienten. Auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder machen es so, wie es ihre Väter gemacht haben, bis zu diesem Tag. Und das war die Wurzel des ganzen Übels. Und deshalb gingen sich die Juden und die Samariter nicht nur aus dem Weg, sondern sie hassten sich, sie verachteten sich und es wird sogar berichtet, dass sie sich teilweise gegenseitig umgebracht haben und bis aufs Messer bekämpft haben. Und wenn ihr euch jetzt an die Erzählung vom barmherzigen Samariter erinnert, dann können wir uns vorstellen, was das für ein Aha-Erlebnis für den Gesprächspartner Jesus war, dass ausgerechnet der Samariter dem Armen geholfen hat, der unter die Räuber gefallen ist, obwohl dieser Hass dazwischen lag, hat genau der in Barmherzigkeit gehandelt. Die Samariter damals behandelten die Boten, die der Herr Jesus vorausgeschickt hat, wir haben es gelesen in Vers 52, sehr, sehr unfreundlich. Sie waren nicht bereit, den Herrn der Herrlichkeit aufzunehmen. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihre Türen zugemacht, weil er nach Jerusalem geht und weil er ein Jude war und Gott in Jerusalem verehren wollte. Und das war ihnen ein Graus und ein Gräuel, weil sie hatten ihr eigenes Heiligtum. Deswegen Türen zu. Die Jünger und auch Jesus bekamen eine ganz deutliche Abfuhr. Und die Frage ist jetzt, was war ihre Reaktion? Sie reagierten mit Ärger und mit Rachegedanken. Der Wunsch platzte aus ihnen regelrecht heraus, dass es doch jetzt eigentlich gerecht wäre, wenn nun Gottes Strafgericht über diese gottlosen Menschen ergehen würde. Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es Elia auch getan hat? Ja, sie berufen sich auf die Schrift, auf den Elia. Der hat Feuer vom Himmel herabfallen lassen. Hat er das nicht getan und war er nicht im Recht? Kamen dann nicht die 50 Soldaten mitsamt ihrem Hauptmann und wollten ihn vor den König zitieren und er hat Feuer vom Himmel gesandt im Auftrag Gottes und die ganze Truppe, oder wie nennt man so 50, war nicht beim Militär, so eine kleine Einheit, Truppe ist verbrannt mit ihrem Hauptmann. Der König Ahasja damals von Samaria war durch ein Gitter gefallen, hat sich verletzt. Wissen nicht was, konnte nicht mehr aufstehen. Er suchte Hilfe bei einem Götzen. Und der Prophet Elia hat ihm ausgerichtet, wieso suchst du bei einem Götzen Hilfe? Wir haben doch den Herrn in Israel, wieso läufst du zu einem Götzen? Du wirst aus diesem Bett nicht mehr aufstehen. Und diese Botschaft hat ihn natürlich extrem verletzt. Und deswegen schickt er 50 Leute, die sollten den Elia herbringen. Und dann hat Gott den Elia gebraucht als schreckliches Gerichtswerkzeug, das Feuer vom Himmel fiel und die Armee verzehrt hat. Dann kamen wieder 50 und es kam wieder Feuer. Und der dritte Hauptmann ist quasi vor ihm in die Knie gefallen und hat gesagt, bitte, 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 verschone uns. Und dann ging er mit. 2. Könige 1, Vers 9. Und er, der König, sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm, mit seinen 50 Leuten. Als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Das wussten die beiden, Jakobus, Johannes. Die Frage ist nun, haben wir Gläubige diesen speziellen Auftrag, wie Elia damals, Ungläubige zu vernichten oder zu bestrafen? Das steht ja hier zur Debatte. Vielleicht auch eine Stufe weniger, ihre Vernichtung zu wünschen oder zu erbitten von Gott oder sie zu hassen. Sollen wir das? Auch wenn es uns vielleicht als gerecht vorkommt, natürlich wäre es vielleicht gerecht gewesen. Denn wir wissen, dass eine Sünde uns vor das Gericht Gottes bringt. Und das ist eine schlimme Sünde, sage ich jetzt mal menschlich, wenn jemand vor dem Herrn Jesus die Tür zuschlägt und sagt, du interessierst mich nicht. Strafe eigentlich verdient. Es wäre gerecht. Besonders wenn also das Evangelium der Rettung ausgeschlagen wird und der Herr der Herrlichkeit verachtet wird. Aber nein, dazu ist kein Evangelist, kein Gläubiger, kein Jünger Jesu beauftragt. Das war ein spezieller Auftrag für den Elia damals. Der durfte das machen im Namen Gottes. Auch damals die 450 Baalspropheten mit eigener Hand umzubringen. Nur Elia, nicht wir. Wie Jesus sind wir nicht von Gott gesandt, jetzt in der Gnadenzeit zu richten, sondern um Mitarbeiter der Errettung zu sein. Das ist unsere Sendung. Sehr scharf und sehr deutlich und sofort, wie gesagt, unterbindet der Herr Jesus diese im Prinzip fromm getarnten, aber fleischlichen Rachegedanken der Jünger in Vers 55. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und das heißt mit anderen Worten, wir brauchen eine barmherzige Haltung ungläubigen Menschen gegenüber. Selbst wenn sie den Erretter mit Füßen treten, wie die Samariter. Der Gedanke der Rache, der Verachtung oder Zorn oder Gewalt als Reaktion, all das kommt nicht vom Heiligen Geist. Überlegt mal, wes Geistes ihr seid, sagt er. Das ist nicht mein Geist. Was ihr da wollt, ist nicht mein Geist. Das sagt er hier klipp und klar mit dieser rhetorischen Frage. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr eigentlich hier seid? Jesus verbietet es seinen Jüngern streng, den gottlosen Samaritern Gottes Strafgericht zu wünschen. Er verbietet es, weil er als Messias einen entgegengesetzten Auftrag hat, nämlich nicht zu richten, sondern zu retten. Jetzt ist Gnadenzeit, nicht Gerichtszeit. Gerichtszeit ist zu einem späteren, von Gott festgesetzten Zeitpunkt. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Jesus macht ihnen hier unmissverständlich seine Sendung klar. Überlegt einmal, wozu bin ich, der Heiland, eigentlich gekommen? Nicht um zu verderben, sondern zu erretten. Und das ist auch euer Auftrag, denn wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist niemals dazu ausgesandt, Ungläubige zu verachten oder zu strafen oder lieblos zu behandeln. Du und ich, wir sind auf dieser Erde keine Mitarbeiter beim Gerichtshandeln Gottes, sondern Mitarbeiter bei seinem Rettungshandeln. Natürlich müssen wir auch ab und zu von dem Gericht reden, damit die Rettung Sinn macht. Aber wir sind nicht dazu gesandt, dieses Gericht auszuführen, in irgendeiner Form, auch nicht in abgeschwächter Weise. Die Strafe für Ungläubige, das ist allein Gottes Angelegenheit. Klar wird es einen Tag geben, an dem viele Menschen, auch Religiöse, die schrecklichen, unwiderruflichen Worte aus dem Mund des Herrn hören werden, wenn die Zeit dafür da ist. Das sind Menschen, deren Leben gezeigt hat, dass sie die Gnade Gottes nie angenommen haben. Zum Beispiel Matthäus 25, 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das ist ein ganz schlimmes Gerichtswort und da gibt es, das ist unumkehrbar. Wer das hört, der weiß, es ist vorbei für alle Ewigkeit. Und das wird passieren. Aber jetzt ist die Zeit dafür nicht da. Jetzt ist Gnadenzeit. Der Herr wird das tun zu seiner Zeit. Deswegen ermahnt der Apostel Paulus in Römer 12 auch die Christen, Abstand zu nehmen von allen böswilligen oder lieblosen Bestrebungen. Und er schreibt da, auszugsweise lese ich Vers 14, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Unsere Sendung und unser Auftrag als Gemeinde Jesu in dieser Welt ist niemals äußerer Druck, äußere Gewalt oder Manipulation oder Machtmissbrauch nach Art dieser Welt oder Überheblichkeit oder Hass oder Stolz. Bis der Herr kommt, sollen wir keine Gerichtshelfer sein, sondern eher Priester, wie die Schrift sagt. In 1. Petrus 2,4 werden wir genauso charakterisiert. Da werden wir Priester genannt, eine heilige Priesterschaft. Nämlich, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ein Priester ist kein Henker, ein Priester bringt Opfer. Und die Opfer, die Gott gefallen, das wissen wir aus der Schrift, um nur einige zu nennen, sind zum Beispiel wir selbst und unsere eigene Kraft. Römer 12, gebt euch selbst Gott hin. Römer 12, 1 bis 2, eure Leiber, eure Kraft. Oder ein anderes Opfer ist die Anbetung Gottes, die Frucht der Lippen. Hebräer 13, 15, bringt Gott das Lob dar. Oder ein anderes Opfer, Gutes tun, mit anderen zu teilen. Hebräer 13, 16. Vergesst es nicht, solche Opfer gefallen Gott. Oder 1. Petrus 2, 9, die wunderbare Gnadenbotschaft zu bezeugen und von den Herrlichkeiten unseres Herrn zu reden, das sollt ihr, weil ihr eine heilige Priesterschaft seid. Lasst uns zum Schluss noch unser Augenmerk darauf richten, wie es denn mit dem Jesusfernen Samaria jetzt weitergegangen ist. Denn wir hören ja, Jesus umgeht das Gebiet oder diese Stadt. So endete ja der Predigttext, sie zogen in ein anderes Dorf. Aber wie ging es mit Samaria weiter? Mit den Leuten, die ihre Tür verschlossen haben vor Jesus? Und die Antwort, ob ihnen Gott nochmal Gnade geschenkt hat oder nicht, findest du in der Bibel, in Apostelgeschichte 8. Ein tolles Kapitel. Was steht dort? Gott schickt den Philippus in die Region Samaria. Philippus war ein Evangelist. Das ist jetzt ja höchstens 2-3 Jahre später, mehr nicht. Er schickt ihn dorthin, um zu evangelisieren. Und wie ihr wisst, es herrschte dort geistlich gesehen tiefste Finsternis. Bis hin zu einem Okkultisten namens Simon, der mit seinen dämonischen und magischen Machenschaften, wie es heißt, viele in seinen Bann gezogen hatte. Geistlich tiefste Finsternis. Aber was tat Gott durch den Philippus? Dämonen fuhren aus, Heilungen geschahen. Und vor allem die Leute kamen zum lebendigen Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Und es steht in Vers 8, es herrschte große Freude in dieser Stadt. Und die Apostel in Jerusalem konnten es gar nicht glauben. Samaria hat das Wort Gottes angenommen. Was für ein Wunder. Und sie gehen dorthin, Petrus und Johannes. Der Johannes, der vorher Jesus gebeten hatte, sollen wir jetzt Feuer herabsenden? Der kommt jetzt als Evangelist. Und sie bezeugen ihnen die Errettung aus Gnaden durch den Glauben an Jesus. Und zu guter Letzt evangelisieren sie noch auf dem Rückweg viele Dörfer, Vers 25, Dörfer der Samariter. Was für eine Gnade, was für ein Segen. Und das wollen wir uns merken für unser ganzes Leben. Keiner von uns weiß doch, ob Gott nicht Ungläubige wie die Samariter, die gestern und heute den Herrn Jesus mit aller Kraft ablehnen und verachten und vielleicht sogar mit Füßen treten, ob Gott die nicht morgen in seiner Gnade heimsucht. Und wie schlimm wäre das, wenn wir dann mit Rache, Zorn und Lieblosigkeit reagieren, und letztlich dem Herrn in die Parade fahren. Wir wissen doch gar nicht, wie Gottes Pläne sind und mit wem er in Zukunft sein Reich bauen will. Und er wollte es mit diesen Samaritern, die 2 Jahre vorher ihn abgelehnt haben. Wollte er sein Reich bauen? Siehe Apostelgeschichte 8. Es sind alles Leute, die heute vielleicht in ihrer Sündhaftigkeit verloren sind, aber morgen oder in Zukunft möglicherweise gerettet sind durch Jesus, weil der Herr sie zum ewigen Leben bestimmt hat. Und das gibt uns natürlich auch Hoffnung. Denn vielleicht kennt jeder von uns solche Samariter in seiner Familie, in seiner Verwandtschaft oder Freundschaft, die so hoffnungslos eigentlich verloren sind, wie diese Samariter, wo man am liebsten sagt, jetzt ist Schluss, Feuer vom Himmel. Wir müssen sie lieben, auch wenn sie jahrelang dem Heiland die Tür verschlossen haben. Ihnen dienen mit Barmherzigkeit, mit Sanftmut, mit Weisheit, mit einem fürbittenden Herzen. Vergeltung ist keine Option. Stellt euch vor, was das für ein Antizeugnis gewesen wäre für die Samariter, wenn sie in den Aposteln diejenigen wiedererkannt hätten, die vorher das Feuer auf sie herabgewünscht haben. Jetzt kommen die an, die wollten uns vernichten. Was für ein Antizeugnis. Aber was für ein gutes Zeugnis, wenn der mal einst vielleicht unter Tränen dir sagen kann, in der Welt oder im Reich Gottes, dir sagen kann, wie konntest du damals so viel Geduld mit dir, mit mir haben? Wo ich dich mit Füßen getreten habe. Ich habe deinen Herrn mit Füßen getreten und du hattest Geduld, du hattest Liebe. Was für ein Zeugnis. Vielleicht war es sogar der Grund, dass der Jesus dann angenommen hat. Diese Reaktion von dir. Und dann kannst du sagen, der Herr Jesus hat es mir aufgetragen, so zu handeln. Er hat es getan, nicht ich. Es war seine Liebe, die du durch mich empfangen durftest, nicht meine. Es war Gottes Idee, es war Gottes Marschroute für mich und für alle Gläubigen. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen, wir haben es gehört. Segnet die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.